Ja, das wird heute eine Herausforderung bei den Temperaturen. Ich grüße euch alle nochmal ganz herzlich, auch die, die jetzt online zugeschaltet liegen, liegen am Strand vielleicht irgendwo in Griechenland oder Türkei. Und ich hoffe, dass sie trotzdem den Gottesdienst mitverfolgen. Und wir sind ja in der Apostelgeschichte und da wollen wir auch weitermachen. Wir hatten jetzt eine kurze Pause zwischendurch. Ich hoffe, dass ihr noch so grundsätzlich wisst, worum es geht in der Apostelgeschichte. Das sind die ersten 30, 32 Jahre der Gemeinde, der Entstehung der Gemeinde. Und dort wird, ja, viele Wahrheiten werden uns dort weitergegeben, auch was die Entstehung betrifft. Und auch die Herausforderungen, in denen schon die junge Gemeinde stand. Und wir haben heute den Text Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Und ich möchte zu Anfang den Text lesen. Und obwohl wir heute schon so ein bisschen was über Diakone in verdeckter Form gehört haben und auch aus dem Text vieles da abgeleitet wird, werde ich den Schwerpunkt trotzdem woanders legen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, weil ich glaube, dass unser Text heute Morgen doch noch einen anderen wichtigen Aspekt des Gemeindelebens hervorheben möchte, der wichtig ist im Gemeindealltag. Und ich werde versuchen, euch das nahe zu bringen. Lasst uns den Text zu Anfang lesen. Apostelgeschichte 6, ab Vers 1 bis Vers 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel in der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Soweit erstmal unser Text. Lass uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du uns begegnest durch dein Wort und dass du uns heute Morgen auch dein Wort öffnest und dass wir hören, wie Jünger hören. Hilf uns dabei, auch wenn wir vielleicht müde sind oder auch, ja, es anstrengend vielleicht ein Stück weit ist, wollen wir dich bitten, dass du uns jetzt wache Herzen gibst, offene Herzen gibst auch, dass du zu uns reden kannst und dass du dein Wort uns öffnest. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Wir haben ja diese Predigtreihe, die Apostelgeschichte, genannt, was Jesus anfing zu tun. Das kommt aus Apostelgeschichte 1 und wir werden oder haben festgestellt, wir sind ja schon mittlerweile in Kapitel 6 angekommen und wir haben festgestellt, dass schon am Anfang auch, was immer Jesus anfing zu tun, einmal in seinem persönlichen Leben, aber auch dann später mit dem Gemeindeleben, dass es immer mit Widerständen zu tun hatte. Ja, wo immer Jesus auftrat, gab es Widerstand, gab es Probleme. Und das hat auch nicht aufgehört, nachdem er die Erde verlassen hat, in den Himmel gefahren ist, sondern er hat ja diesen Auftrag, den er angefangen hat, den Jüngern weitergegeben, den Aposteln. Und auch da sehen wir schon sehr zeitnah, dass es mit Problemen auch zu tun hatte. Oder Widerstände, mit Herausforderungen. Und das sehen wir zum Beispiel, ich nehme euch nur mal mit, so ein paar Beispiele, die wir schon im Text gesehen haben. In Apostelgeschichte 2, 13 heißt es, dass nachdem der Heilige Geist gekommen war, spotteten sie. Ja, sie sind voll Wein. Das war so die Reaktion von einigen. Dann in Kapitel 4 waren sie aufgebracht, Vers 2 und 3, und sie legten Hand an sie. Also wo immer die Jünger aktiv wurden, das Evangelium verkündigten, gab es Widerstand. Apostelgeschichte 4, 17, sie wurden ernstlich bedroht. Und wir sehen auch, dass sukzessive die Anfeindungen oder die Widerstände immer schwieriger oder härter wurden oder herausfordernder wurden. In Kapitel 5 haben wir gesehen, dass Angriffe nicht nur von außen kamen, sondern auch Angriff in der Gemeinde selbst stattfand. Ananias und Sapphira, ja, selbst innerhalb der Gemeinde gab es Herausforderungen und Widerstände, Sünde. Und wir haben letztes Mal, also vor zwei Wochen war das, glaube ich, in Apostelgeschichte 5, auch am Ende den Text gelesen. Und ich lese ihn nochmal vor, weil der ist ja sozusagen davor, das Ereignis, was davor stattgefunden hat. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 41, auch hier sehen wir wieder den Widerstand. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg. Also am Anfang, in Vers 33 heißt es, sie wollten sie eigentlich töten. Und dann kam ja Gamaliel mit seinem Rat und dann wurde das abgewendet, aber sie wurden trotzdem geschlagen. Das lesen wir in Vers 40. Und in Vers 41 heißt es, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Ja, also die Reaktion der Jünger war sehr außergewöhnlich, kann man sagen. Ja, sie wurden geschlagen, sie wurden sogar mit dem Leben bedroht, also dass man sie töten wollte, und sie empfanden das als eine große Freude, gewürdigt worden zu sein, auch für Jesus zu leiden. Was will uns das sagen? Es will, glaube ich, uns sagen, und das ist heute mein Thema, Wachstum trotz Widerstand oder Segen trotz Widerstand. Oder der Wachstum einer Gemeinde hat immer auch mit Überwinden von Problemen und Herausforderungen zu tun, um es mal auf den Gemeindekontext zu bringen. Man könnte es auch so formulieren, kein Wachstum ohne Widerstand. Ist das attraktiv? Ist das angenehm für euch? Wer freut sich darüber? So wie die Jünger? Wir sind da eher reservierter, glaube ich. Ja, wir wollen es eigentlich lieber einfach. Wir wollen den Segen nicht unbedingt mit Widerständen oder mit Problemen verhaftet zu haben. Aber das ist nicht die Realität. Wir sehen es in der jungen Gemeinde hier, die erst ein paar Monate alt war, dass Widerstand und Herausforderung Teil des Segens Gottes waren. Und das wird bei uns auch nicht anders sein. Und ich habe es dann auch mal so richtig in einem Satz formuliert und gesagt, kein Wachstum ohne Widerstand. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, wo immer der Segen Gottes sich aufmacht oder wo Menschen sich aufmachen, für Jesus einzutreten, da wird es Widerstand geben. Aber das ist auch Teil des Ganzen und es ist auch Teil dessen, dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dieser Widerstand ist sehr unterschiedlich. Der zeigt sich in sehr vielen verschiedenen Facetten. Der kann von außen kommen, der kann von innen kommen. Das können manchmal ganz banale Dinge sein, wo Christen auch sich uneinig werden. Ja? All diese Dinge sind Gemeindealltag. Und die werden wir auch nicht umgehen können. Die Frage, die sich daraus entwickelt natürlich, ist welche? Welche Frage müssten wir uns stellen? Wenn das so ist, dass Christsein immer auch mit Widerstand zu tun hat, welche Frage würdet ihr euch stellen? Seid ihr noch da? Die Online-Gäste kann ich leider nicht fragen. Die sind zu weit weg. Wie geht man damit um? Genau! Wenn wir sie nicht umgehen können oder vermeiden können, weil es Teil des Christseins ist, die DNA des Christseins, und Jesus hat selber gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Ja, das hat Jesus seinen Jüngern gesagt und das sagt er uns heute Morgen auch. Dann ist die Frage, wie gehen wir damit um, mit diesen Widerständen? Und wir sehen bei den Jüngern, die Folge, also was daraus entsprang, war nicht, dass sie sich zurückgezogen haben, im Gegenteil. Das heißt sehr häufig, dass sie mit Freimut das Evangelium weiterverkündigten, wo sie gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oder sie gingen ins Gebet. Oder der Geist Gottes kam ganz neu wieder in ihr Leben, ganz frisch sozusagen. Ja, also so war die Reaktion der Jünger. Und die Frage ist, ist das in unserem Leben auch so? Und wir müssen uns dieser Frage stellen, wie gehen wir als Gemeinde, wie gehen wir als Christen mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen um? Wie begegnen wir denen? Und ich glaube, dass unser Text uns da einiges mitgibt, wie wir damit umgehen können. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich zwei wichtige Dinge sagen, die meines Erachtens zumindest aus dem Text entspringen wo ich jetzt nicht so detailliert darauf eingehen kann, aber zumindest möchte ich sie zu Anfang sagen. Dass hier in unserem Text, obwohl in den meisten Bibeln, bei euch wahrscheinlich auch, in meiner auch, als Überschrift, was ja nicht inspiriert ist, nur was Menschen sozusagen darüber geschrieben haben, über den Text, die Einsetzung der Diakone. Steht das bei euch in eurer Bibel auch als Überschrift? Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, natürlich. Ja, und ich glaube nicht, dass dieser Text unbedingt das als Schwerpunkt hat. Weil das Wort Diakonos oder ist gar nicht drin. Es steht zwar das Wort dienen drin in Vers 2, aber, und wir sehen auch die Grundlage sozusagen für Diakone in diesem Text, aber richtig ausstaffiert oder richtig formuliert wird es erst in 1. Timotheus 3. Was mich dazu führt, was ist denn die Grundaussage dieses Textes? Und ich glaube, dass es hier eher damit zu tun hat, dass hier ein internes Problem war, was gelöst werden musste in der Gemeinde. Ja? Und das hatte Ursachen, klar, aber es galt, dieses Problem zu lösen. Das Zweite, was ich noch sagen möchte über diesen Text, bevor wir einsteigen, ist ein wichtiges Detail, was ich auch nicht so thematisieren kann, aber vielleicht so am Rande mit streifen werde, ist nicht das Bedienen der Tische, so habe ich es jetzt formuliert, ist weniger geistlich als das Verkündigen des Wortes Gottes. Das ist hier nicht das Thema in diesem Text. Die Jünger sagen nicht, unser Dienst ist wichtiger als eurer. Oder das Bedienen der Tische ist nicht so geistlich. Das ist hier nicht das Thema. Sondern hier geht es um Prioritäten. Hier geht es um Verantwortungsbereiche, die unterschiedliche Personen in der Gemeinde hatten. Und das hat überhaupt nichts mit Geistlichkeit in dem Sinne zu tun, dass eine Sache geistlicher ist als das andere. Das will dieser Text uns gar nicht sagen. Und ich glaube, die Apostel wollen das auch überhaupt nicht so sehen. Das werden wir auch sehen, warum, wie sie das begründen. Also alles, was in der Gemeinde passiert, egal welche Tätigkeit man tut in der Gemeinde, ist wichtig und wertvoll und ist ein geistlicher Dienst, egal auf welcher Ebene. Hier war es das Tischebedienen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das betonen. Ja, der Prediger oder der Leiter der Gemeinde oder der Älteste oder auch wer auch immer ist nicht, hat unterschiedliche Verantwortungsbereiche, ist wichtig, natürlich, brauchen wir. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Untergebenen in Anführungsstrichen weniger geistlich sind oder auch weniger, weil sie eben nicht diese Verantwortung tragen, eben vor Gottes Augen nicht so wertvoll sind. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder von uns, der hier sitzt, ist Gott enorm wertvoll und wichtig und hat einen Plan, ganz persönlich auch für euch. Und das wollte ich nochmal zu Anfang sagen. Und jetzt wollen wir in den Text einsteigen. Ich habe den Text in drei Clustern, in drei Abschnitte eingeteilt. Verse 1 bis 2. Also mein Ansatz heute Morgen ist der, wie gehen wir mit Herausforderungen, mit Widerstand um, mit Problemen in der Gemeinde. Aber auch für dich ganz persönlich kann das gelten. Verse 1 bis 2 habe ich überschrieben mit das Problem benennen. Das Problem benennen. Das ist wichtig. Was ist eigentlich das Problem? Ja, bevor wir es lösen können, müssen wir wissen, was ist das Problem? Ja, das ist der erste Teil und der wird uns in Vers 1 und 2 gut beschrieben. Der zweite Punkt wird sein, das Problem bekennen. Da sehe ich nochmal einen Schritt weiter. Bekennen, es öffentlich machen. Darüber oder das in den Fokus rücken. Das sehen wir dann die Verse 2 bis 4. Ja, das Problem bekennen. Öffentlich machen. Und dann der dritte Punkt ist relativ simpel. Das Problem beenden. Manche Probleme bleiben Probleme. Wir haben sie zwar erkannt, wir haben sie auch bekannt, aber wir beenden sie nie. Wir bleiben immer in dem Prozess. Und das ist kein guter Lösungsansatz, oder? Wir wollen ja nicht Probleme mitschleppen. So wie so ein Rucksack, der wird nämlich immer größer. Probleme bleiben nicht isoliert, sondern sie wachsen, sie weiten sich aus und haben Einfluss auf alle möglichen Bereiche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir am Ende, wenn ein Problem erkannt worden ist und bekannt worden ist, dass es auch beendet wird. Richtig? Amen. Gut. Ich werde euch wieder ein bisschen mehr mit hineinbeziehen, weil es ist echt eine Herausforderung hier, ne? Bei den Temperaturen. Also, schauen wir uns das Problem an. Wir wollen das Problem erstmal benennen. Und das finden wir in Verse 1 und 2. Ich lese den Text nochmal vor. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, ist das positiv? Definitiv. Man schätzt, dass die Gemeinde zu dem Zeitpunkt um die 15.000 Mitglieder hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist heftig, oder? Innerhalb von wenigen Monaten ist die Gemeinde so stark gewachsen. Das ist ja erstmal etwas Gutes und was Schönes. Aber mit dem Wachstum wachsen auch die Probleme, die Herausforderungen. Ja? Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das, ne? Wir haben ja schon mit 100 Leuten genug Herausforderungen. Stellt euch jetzt mal vor, 15.000, ja, in Jerusalem da unterwegs. Und jetzt waren die Jünger gefordert und die Apostel, das zu managen. Also ihr könnt euch vorstellen, das war nicht so einfach. Auf der einen Seite war es positiv, die Zahl wuchs, aber wir lesen jetzt, dass dadurch etwas entstanden ist. Nämlich, es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Ja, hier sehen wir klar, erkennlich, denke ich, auch aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde so gewachsen war, dass es sehr leicht möglich war, dass eben Leute übersehen worden sind. Hier in diesem Fall ist es aber speziell, weil die Hellenisten, wer waren die denn? Ja, Hellas, Griechen, ne? Aber waren das auch Juden? Ja, hast du in der Erklärung gelesen, ne? Sehr gut. Manchmal sind die hilfreich. Also es waren auch Juden, aber die aus dem griechischen Kontext von Griechenland sozusagen in das Land gereist sind. Vielleicht waren es Leute, die jetzt in der Apostelgeschichte 2, lesen wir das Pfingstfest, da waren ja alle Juden versammelt von überall her, die kamen von überall und manche sind geblieben, kamen zum Glauben und haben gesagt, hier ist gut zu bleiben, bleiben in Jerusalem. Ja, also es waren auch Juden, genauso wie die Hebräer in dem Fall, aber sie hatten einen anderen Hintergrund, nämlich einen griechischen. Und die wurden jetzt übersehen bei der täglichen Versorgung der Witwen, heißt es hier, und es entstand ein Murren. Dieses Murren, kennen wir alle, ne? Ist übrigens keine gute Sache in der Gemeinde, so ein Phänomen zu haben. Glaubt ihr das? Ja, dieses Murren, das kommt aus dem 4. Buch Mose, ja? Dieses gleiche Begriff, die murrten, als sie rausgeführt worden sind aus Ägypten und Gott ihnen versprochen hat, ein Land zu geben, haben sie sehr oft gemurrt. Ja, das ist so der Begriff, der über diesem Buch steht. Sie murrten. Und dieses Murren war nicht nur so was Leichtes, sondern die haben richtig Dampf gemacht. Ja, die waren sehr unzufrieden. Ja, und sie haben diesen Unfrieden oder diese Unzufriedenheit kundgetan, indem sie das monierten, indem sie murrten. Ja, das war das Problem. Ihre Witwen wurden übersehen. Wir wissen jetzt nicht, ob es mutwillig war. Wir hoffen es nicht. Oder dass es einfach geschuldet war, dass es so viele Leute waren, dass man eben die übersehen hatte. Aber was könnt ihr euch ja vorstellen? Jetzt waren hier griechische Juden und hebräische Juden. Und vielleicht sagten die Hebräer, ne, wir sind ein bisschen dichter dran an allem als ihr. Könnte sein, wir wissen es nicht. Aber ihr könnt uns alle, glaube ich, vorstellen, wenn man das hätte laufen lassen, wohin hätte das wohl geführt? Wenn man dieses Wurren nicht ernst genommen hätte. Die Spaltung, definitiv. Ja, es war also in Anführungsstrichen ein kleines Problem, aber hätte man dieses Problem nicht angepackt oder wahrgenommen oder ernst genommen, dann hätte es zu einer großen Spaltung führen können zwischen den verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Gemeinde Gottes. Und das ist keine gute Sache. Ja, wir wissen also nicht die Beweggründe und wollen wir auch nicht wissen, aber wir wissen, dass es definitiv ein Problem gab. Und dieses Problem offenbarte noch ein anderes Problem. Das ist häufig so. Ja, also ich sage immer, Probleme sind eigentlich etwas Positives. Weil mit Problemen, wenn man damit richtig umgeht, können zum Segen werden. Und sie können auch dazu führen, dass Gott geehrt wird und dass Jesus mehr Gestalt gewinnt in unserem Leben. Ich sehe nicht, dass Probleme immer versucht werden zu vermeiden. Das können wir sowieso nicht. Gerade nicht, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind. Wir sind so unterschiedlich. Ja, wir können nicht alles regulieren. Wollen wir auch gar nicht. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wir die Probleme jetzt nicht immer so im negativen Sinne wahrnehmen. Obwohl sie negativ sind oder auch werden können oder auch schlechte Resultate daraus erwachsen können. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Probleme dazu da sind, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, dass wir lernen und wachsen daraus und dass Segen entsteht. Das sehe ich so in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Ja, dass durch diese Probleme am Ende des Tages, wenn sie richtig gelöst worden sind, dass Segen entsteht. Und deswegen beurteile ich Probleme nicht immer gleich als Problem im negativen Sinne, sondern als eine positive Herausforderung. Ja? Können wir das machen? Wenn wir so rangehen, haben wir eine gute Chance, dass wir auch zu Lösungen kommen. Ja, also das Problem benennen und sie benennen das sofort. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ein Problem entsteht, lass es nicht laufen. Denke nicht, ach, Zeit wird schon heilen oder es wird schon sich lösen von alleine oder wie auch immer. Sondern sie greifen sofort ein, als sie wahrnehmen, die Apostel wahrnehmen, dass hier ein Problem war in der Gemeinde, in der Verteilung an die Witwen zwischen den Hellenisten und den Hebräern, greifen sie sofort ein. Und das ist wichtig. Ja, also sie warten nicht. Aber das Zweite, was daraus folgt, das muss ich nochmal sagen, die Apostel stellten fest, dass sie so beschäftigt waren mit dem Tischebedienen, dass sie nicht mehr dazu kamen, ihre eigentliche Aufgabe wahrzunehmen, nämlich das Wort Gottes zu verkündigen und im Gebet. Ja, sie sahen das als ihre erste Verantwortung. Und was uns das lehren will, ist, dass manchmal das Gute der Feind vom Besten sein kann. Ja, verstehen wir das? Manchmal kann das Gute, Tische bedienen ist wichtig, aber wenn es zum Ersatz wird für das, wo Gott mich berufen hat zum Beispiel, dann ist es kontraproduktiv. Dann ist es etwas, was mir eigentlich das Entscheidende, was Gott mir gegeben hat, wegnimmt. Ja, das Gute kann ein Problem werden, ein Feind für das Beste. Und was uns da sagen will, ist, dass jeder von euch hat etwas, was Gott ihm gegeben hat. Und das gilt es einzubringen. Und manchmal passiert es, dass wenn Leute sich einbringen, dass ihre Gabe, da wo Gott sie begabt hat für, dass so viele andere Beiprodukte, sage ich mal, noch dazukommen, dass sie am Ende des Tages gar nicht mehr zu dem kommen, wo Gott sie eigentlich für gebrauchen wollte. Und da müssen wir sehr klug sein und sehr weise sein. Und ich glaube, die Apostel haben das entdeckt. Wir kommen nicht mehr zu dem Wesentlichen, wofür Gott uns eigentlich berufen hat, nämlich das Wort Gottes zu verkündigen und das Gebet. Das jetzt nur am Rande, ich will das nicht weiter thematisieren, aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Ja, wir müssen aufpassen als Christen, dass wir nicht überall dabei sein müssen. Manchmal denken wir müssen überall dabei sein. Ja, und wir fühlen uns dann irgendwann überfordert. Ganz klar, weil nicht alles ist immer auch das, was jetzt wichtig ist, was jetzt dran ist. Ich gebe ja gerne immer dieses Beispiel, manchmal werde ich angerufen von Gemeinden und werde gebeten, an irgendeiner Evangelisation zu predigen, im Zelt oder in Gottesdiensten, wie auch immer. Und meine Standardantwort ist die, ich kann das tun, aber es ist nicht mein Auftrag. Da ist erstmal still am Telefon, wie, nicht dein Auftrag? Ich sage, ja, das ist nicht, wofür Gott mich berufen hat, in erster Linie. Mein Auftrag sehe ich von Gott, das Wort Gottes auszulegen, zu lehren. Ich bin kein Evangelist. Ein Evangelist, den kümmert das gar nicht, ob das jetzt alles so richtig ist. Also, ich will es mal anders formulieren. Jetzt habe ich alle euch zum Lachen gebracht, das ist gut. Aber zum Beispiel Offenbarung 3,20. Ja? Ich stehe an der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und öffnet die Tür, zu dem werde ich einkehren. Und das benutzen Evangelisten super gerne. Ist aber völlig aus dem Kontext. Da geht es um die Gemeinde in Laodicea. Ein Lehrer würde jetzt sagen, hey Junge, das kannst du gar nicht machen. Du sprichst gerade aus dem Kontext heraus. Du benutzt einen Vers, der eigentlich ganz anders hinterlegt ist. Was würde mein Lehrer jetzt sagen? Ein Evangelist sagt, Hauptsache es ist evangelistisch. Hauptsache Menschen öffnen ihre Tür. Ja? Und die hören das Klopfen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und ein Evangelist hat einfach eine besondere Gabe, Menschen zu erreichen, ihre Herzen zu erreichen. Ich kann vielleicht genau das Gleiche predigen wie er und bei mir bekehren sich die Leute nicht, bei ihm schon. Warum? Das ist seine Gabe, sein Auftrag. Und ich lehne dann ab, ich sage, ich kann es machen, aber seid nicht enttäuscht. Ich bin kein Evangelist. Ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Natürlich gehe ich da auch hin und predige, und ich predige auch das Evangelium. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich kann es wahrscheinlich auch, hoffe ich. Aber ein Evangelist kann es besser, weil Gott ihn dafür befähigt hat. Ja? Und das sein Auftrag ist. Und da ist sein Herzblut drin. Und das ist bei mir ja auch so. Aber ich mag es enorm gerne auch, das Wort Gottes einfach entfalten, reden zu lassen. Ja, und so hat jeder unterschiedlich seine Aufgaben. Und dazu müssen wir auch stehen. Ich kann nicht alles machen und muss auch nicht alles machen. Aber ich bin verantwortlich für das, was Gott mir gegeben hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, was ist eigentlich meine Aufgabe im Reich Gottes? Was hat Gott mir gegeben? Ja, und dass wir das einbringen, das ist wichtig. Okay, das war jetzt so, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber egal. Ja, also das Problem benennen. Das Problem war, die Witwen wurden übersehen. Und in Vers 2 kommen wir schon zum zweiten Punkt, das Problem bekennen. Denn die Apostel sagen hier, da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen. Welche Menge war das? Aus dem Kontext, glaube ich, können wir entdecken, dass es die Hellenisten waren, die sie besonders angesprochen haben. Weil die hatten ja ihr Problem. Woraus schließe ich das? Ich schließe es daraus, einmal die Akzeptanz, die dann später kommt. Zweitens, die Namen, die wir hier finden, die 7 Männer, die hier benannt werden, sind alle griechischer Ursprung, außer der Proselyt jetzt, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber wir sehen auch, die Lösung des Problems kam aus ihrer eigenen Gruppe. Die Murten wurden herausgefordert, eine Lösung zu finden für das Problem. Sie brauchten nur einen Anstoß insofern. Versteht ihr das mal, ne? Also ich glaube, dass hier der Kontext uns sagt, dass die Apostel sozusagen diese Gruppe von Menschen, die das betraf, zusammenrief. Und interessant finde ich, wie sie darauf reagieren. Also sie beriefen, die 12 beriefen die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Das heißt, sie haben es selber den Schuh angezogen, haben gesagt, ja, wir sind uns dessen bewusst, wir haben da eigentlich, wenn man so will, versagt. Aber auf der anderen Seite ist unser Auftrag eigentlich, das Wort Gottes verkündigen. Und wir merken, dass wir überfordert sind mit dem, was wir gerade tun, die Tische zu bedienen. Und wir schaffen das gar nicht. Und ich finde das stark, wenn Leiter sagen, ja, das ist unser Problem. Das haben wir ein Stück weit mit verursacht. Ja, sie übernehmen Verantwortung, so habe ich es gesagt. Sie übernehmen Verantwortung für dieses Problem. Und da ist es ganz wichtig. Sie riefen die Leute zusammen, übernehmen Verantwortung, sie erklären den Grund auch ein Stück weit, dass es nicht gut ist, eben die Tische zu bedienen und das Wort Gottes zu vernachlässigen, weil das nicht ihr Auftrag ist, und sie machen einen Vorschlag, ja, an die Gruppe. Sie werfen sozusagen auch ein Stück weit den Ball dieser Herausforderung, die jetzt vor ihnen stand, zurück in ihren Aufgabenbereich. Sie machen, also die Jünger, die Apostel machen das Problem zu ihrem Problem im positiven Sinne. Und sie machen ihnen einen Vorschlag. Wählt euch 7 Männer aus eurer Mitte, Hellenisten, und dann werden Kriterien genannt. Habt ihr schon mal jemals darüber nachgedacht? Ich denke schon. Was sind das für Kriterien, um Tische zu bedienen? Alter Falter! Die Leute sollten sein Vollglaubens, Heiligen Geistes. Ja, also fürs Tische bedienen? Ist doch stark, oder? Und da kommen wir wieder zu dem zweiten Punkt, den ich am Anfang genannt habe, dass Tische bedienen genauso geistlich und wichtig ist und auch ein geisterfülltes Leben braucht wie ein Prediger oder ein Seelsorger oder. Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel macht da keine Abstriche von der Tätigkeit, die du tust, sondern es geht immer um das Herz des Menschen, der es tut. Das ist ihm wichtig. Und diese Kriterien hier, die sind echt hammermäßig. Ja? Die ein gutes Zeugnis haben, voll Glaubens sind und so weiter. Voll Heiligen Geistes sind. Also, dieses Problem wird bekannt, sie übernehmen Verantwortung, aber sie binden die Gruppe, die es jetzt betraf, mit hinein in diesen Prozess der Lösungsfindung. Und das ist so schön. Wisst ihr, die Apostel gehen da so klug und weise mit um. Und da können wir nur beten, wenn wir Probleme haben. Wir haben ja keine Probleme in unserer Gemeinde, aber wenn wir welche hätten, sollten wir immer beten. Gott, gib uns Weisheit. Wie können wir das aus deiner Sicht am besten lösen? Ja? Und hier sehen wir, die Apostel binden sie mit ein in diesen Prozess der Lösungsfindung und übergeben sogar die Lösung ihnen eigentlich am Ende des Tages. Das ist das Beste, was sie machen konnten. Dann ist das Murren vorbei. Denn die sind jetzt verantwortlich dafür, dass ihre Leute auch versorgt werden. Das ist eigentlich genial. Oder? Oder? Ja, okay. Ihr seid noch da. Ne? Ja, also 7 Männer aus eurer Mitte und sie sollten voll Glaubens sein, voll Heiligen Geistes, um die Tische zu bedienen. Und deswegen sollten wir, wenn wir Aufgaben in der Gemeinde haben, und auch verteilen, immer auch sehr viel Wert darauf legen, mit welchem Herz sind die Leute dabei? Wo stehen sie in der Beziehung mit Jesus? Wo sind sie geistlich unterwegs? Dass wir nicht nur gucken, der hat die Fähigkeit, der kann das. Und bumm, wirst du reingesetzt. Oder wenn du dich meldest und sagst, hey, ich habe da eine Idee, ah, wir haben gleich einen Mitarbeiter. Ja, das ist keine gute Idee. Weil Gott sieht zuerst immer ins Herz. Wie tickt der? Wie ist der unterwegs? Wie ist der mit Jesus unterwegs? Ja? Und dann werden Aufgaben geschaut, wo kann wer was einbringen und seine Gaben mit hineinbringen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und das führt uns jetzt auf die Zielgerade. Könnt ihr noch? Ja, also wir haben das Problem benannt. Wir haben das Problem bekannt oder bekennen es. Damit übernehmen wir Verantwortung. Und das schafft Möglichkeiten zur Lösung, denn wir wollen am Ende des Tages ja, dass das Problem auch gelöst bzw. beendet wird und die Arbeit weitergehen kann. Und das finden wir dann in Verse 5 und 6. Da werden dann diese Männer, also erstmal heißt es dann, und das Wort gefiel der ganzen Menge. Was uns sagen will ist, dass Leiter in der Gemeinde nicht unbedingt immer die besten Ideen haben. Ja, und manchmal haben wir Ideen, die nicht gut sind, dann sollen wir das auch sagen können. Aber hier in diesem Fall hat denen das gefallen. Sie haben Wohlgefallen daran gehabt. Mensch, das ist eine tolle Idee, wir können das Ding selber lösen. Und wir haben jetzt diese Männer und die werden dafür sorgen, dass unsere Witwen nicht übersehen werden. Ja, also das Wort gefiel der ganzen Menge. Und dann haben sie diese Männer erwählt. Und ich denke, was auch diese Lösung beinhaltete, ist, dass die Apostel den Hellenisten in dem Fall Wertschätzung entgegenbrachten. Damit haben sie gesagt, ihr seid uns genauso wichtig wie die hebräischen Juden. Wir sind nicht besser als ihr. Ja? Ihr seid uns wichtig und mit diesem Vorschlag und auch mit dem Lösungsansatz haben sie ihnen gesagt, ihr seid wertvoll. Ja? Und ich glaube, dass wir das alle immer wieder auch mal hören müssen, ja? Dass jeder wertvoll ist. Ja, und wichtig ist und einen Platz hat. Egal, welche Aufgabe du auch tust, du bist wertvoll. Ja, und das ist das, was die Apostel, glaube ich, auch diesen Männern mit auf den Weg gaben und auch diesem Problem sozusagen auch und den Leuten auch Wertschätzung entgegenbrachten. Und dann lesen wir weiter, dann wurden diese 7 Männer erwählt aus der eigenen Gruppe und dann heißt es in Vers 6, diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Was? Da habe ich mich gefragt, boah, das ist schon heftig, ja? Also hier wird ein Problem genannt, sie machen einen Lösungsvorschlag, sie suchen sich Leute aus. Hier steht jetzt nicht, dass die das nochmal kontrolliert haben, nochmal überprüft haben, sondern sie gehen hin, die Männer werden zu ihnen gebracht und sie legen ihre Hände auf, was so Identifikation zu tun hat. Ja, sie identifizieren sich mit diesen 7 Männern und beten für sie um den Segen Gottes. Was spiegelt das für euch wider, wenn jemand das macht? Vertrauen. Sie haben vertraut. Ja? Sie haben nicht erstmal alles durchgecheckt. Ja? Und die Dinge wieder an sich gerissen, sondern sie haben einfach vertraut. Ihr habt jetzt diese Männer vorgebracht, und wir vertrauen euch, dass das die Lösung ist für das Problem. Ja? Und dann beten sie über sie und damit ist dieser Prozess abgeschlossen. Das Problem ist gelöst. Und was lesen wir als nächstes in Vers 7? Da heißt es nämlich, und das Wort Gottes breitete sich aus. Ist das nicht genial? Eben war noch ein Riesenproblem, was dazu führen könnte, dass eine Spaltung in die Gemeinde kommt. Und dann heißt es, nachdem sie das Problem gelöst haben, heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Ist doch krass, oder? Ich meine, die haben schon 15.000 Mitglieder. Jetzt kommt noch mal, was weiß ich, wie viel dazu. Ja, da sehen wir den Segen Gottes. Gott segnet das, wenn wir Probleme benennen, sofort nicht schleifen lassen, wenn wir Verantwortung übernehmen, indem wir sie bekennen und indem wir auch in den Prozess uns mit hineinleben lassen, wo Probleme beendet werden können, wo Lösungen geschaffen werden, damit der Segen Gottes fließen kann. Das ist ja das Ziel. Ja, und das sehen wir hier sehr schön in diesem Beispiel, was diese Gemeinde betraf, in Jerusalem mit dieser Herausforderung, dass das Wort Gottes breitet sich aus, Segen und Wachstum kommt hinzu und der Herr führt nicht nur Jünger hinzu, sondern es heißt im Zusatz noch, eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Ja? Das ist schon krass. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Weg, den Gott uns aufzeichnet, auch für uns persönlich. Es ist wichtig, wenn wir Probleme haben in unserem Leben, dass wir erstmal erkennen, was ist eigentlich das Problem. Manchmal ist das Problem nicht das Problem, sondern da steckt irgendwas noch viel tiefer drin. Dass wir das benennen können. Weil nur wenn wir es benennen können, dann können wir auch es bekennen, beziehungsweise in den Prozess einsteigen, dass es gelöst werden kann. Und das ist eigentlich im Gemeindekontext ein ständiger Prozess. Wir sind ständig dabei, irgendwie Probleme auch zu entdecken oder zu benennen und dann auch dazu zu kommen, okay, wir müssen die anpacken, wir müssen es bekennen, Verantwortung übernehmen und dann hoffentlich gottgemäß Lösungsansätze finden, damit der Segen Gottes weiterfließen kann. Das ist das Ziel. Ja, und in diesem Prozess stehen wir eigentlich jeden Tag. Ich möchte schließen mit zwei Textstellen, die ich so ein bisschen als Grundlage auch sehe. Die eine Textstelle ist in Jakobus 1, um nochmal den einen Aspekt der Witwen und Waisen zu betonen. Da heißt es folgendermaßen, in meiner Übersetzung wird es ein bisschen anders, in Luther heißt es, glaube ich, ein bisschen anders, Jakobus 1, 27. Da heißt es, eine reine und makellose Frömmigkeit. In manchen Übersetzungen, ich glaube, Luther sagt es, euer wahrer Gottesdienst. Ja, habt ihr so eine Übersetzung da? Unbefleckter Gottesdienst. Ja, unbefleckter Gottesdienst, ja, ist auch sehr schön. Hier heißt es bei mir in der Übersetzung, makellose Frömmigkeit. Vor Gott, dem Vater, ist Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Da steht nicht predigen, sondern Waisen und Witwen zu besuchen. Wo wir denken, gibt doch Wichtiges. Hier heißt es, wahrer Gottesdienst, makellose Frömmigkeit, ist es Witwen und Waisen zu besuchen in ihrer Bedrängnis. Was uns sagen will, ist, das ist Gott wichtig. Ja? Und was Gott wichtig ist, sollte uns auch wichtig sein. Und es geht weiter, sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ja, das ist das eine. Und der andere Text ist in Philipper 4. Da wird uns berichtet von zwei Schwestern, die sich, die einen Konflikt hatten, ein Problem hatten miteinander. Mit den wunderbaren Namen Euodia und Syntyche. Das wäre mal so eine Hausaufgabe für euch, weil ich glaube, dass wir da auch eine Anweisung finden, wie Paulus den Brüdern dort in der Gemeinde sozusagen wichtige Inhalte mit auf den Weg geben, um dass diese beiden Schwestern, die im Evangelium zusammen unterwegs waren und verkündigt haben, die zerstritten waren, wieder zur Einheit finden. Das könnt ihr mal für euch lesen zu Hause und darüber nachdenken. Philipper 4, 2 bis 7 könnt ihr das lesen. Also die zwei Schwestern hatten ein Problem und Paulus gibt da wichtige Anweisungen, wie das Problem gelöst werden kann. Was die Grundlage ist. Und das führt uns zu meiner letzten Aussage, dass wenn Christus im Zentrum ist eines Problems, dann gibt es immer eine Lösung. Ja? Wenn Christus im Zentrum ist oder bleibt, wird es immer eine Lösung geben. Davon bin ich fest überzeugt. Wo immer Meinungen oder Personen oder Persönlichkeiten in den Mittelpunkt gerückt werden, da gibt es Stress. Da gibt es Auseinandersetzung bis hin zur Spaltung. Aber wenn Christus, und das ist das, was Philipper 4 meines Erachtens sehr stark betont, ja, dass wenn Christus im Zentrum ist, dann ist ein Weg auch der Heilung, der Findung, der Lösung. Und das ist, glaube ich, das, was wir vielleicht heute auch so als Grundsatz mitnehmen können, aber ich hoffe auch, dass wir vielleicht für unser persönliches Leben auch diesen Lösungsansatz oder diese drei Schritte in unserem Leben ganz persönlich auch mitnehmen. Das erste ist, was, wenn wir ein Problem haben? Jetzt seid ihr dran. Das Problem benennen. Was heißt Verantwortung übernehmen? Das zweite, oder Verantwortung ist eigentlich der nächste Schritt, das Problem bekennen, öffentlich machen. Also nicht unter den Teppich kehren oder hoffen, dass es sich von alleine löst, sondern es bekennen, damit übernehme ich Verantwortung. Und das dritte ist dann hoffentlich das Problem beenden, eine Lösung finden. Ja, und dann führt es dahin, dass es zum Segen wird. Lass uns noch beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du so viel Geduld mit uns hast und wir oft mit unseren Lösungsansätzen nicht weit kommen, weil du nicht das Zentrum bist. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, immer wieder neu zu entdecken, wie wichtig es ist, dass du im Zentrum bist, unseres persönlichen Lebens, aber auch in der Gemeinde, in den Herausforderungen, in denen wir alle stehen. Dass wir lernen, immer wieder zurück zu dir zu rennen, weil nur bei dir ist ja die Lösung zu finden. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns immer wieder hilfst, auch dass wir die Probleme, die wir haben, auch lösen können mit deiner Hilfe und dass sie dazu führen, dass wir am Ende deinen Segen auch erleben, in der Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.